ein mörderisches Killerkarnickel in Pottenstein, untote Priester auf dem Oschenberg, ein heldenhafter Pudel aus Nürnberg oder ein Werwolf aus Ansbach. In Franken gibt es Orte, über die Geschichten erzählt werden, die noch heute für Schrecken sorgen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über schaurig schöne Mythen und Sagen aus Franken. Und außerdem wird es tierisch. Wir sind Sandra,
Flo
und Julia.
Und das ist Franken erleben.
Fit für dein nächstes Abenteuer in Franken mit Maintalbetten. Denn nur ausgeruht kannst du die Schönheit und Vielfalt Frankens in vollen Zügen genießen. Beim fränkischen Bettenspezialisten in Reundorf bei Lichtenfels kannst du dir im Werksverkauf dein individuelles Bett zu echten Fabrikpreisen sichern. Das Familienunternehmen sorgt mit einer großen Auswahl an Polster- und Boxspringbetten für Wohlfühlgarantie. Eine erholsame Nacht in deinem Traumbett ist der beste Start für noch mehr Spaß und Entdeckungen in Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu Franken. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Franken erleben, der Podcast für Einheimische und Touristen, bei dem es heute um die geheimnisvollen Seiten Frankens geht. Wir reden über fränkische Mythen, unsere liebsten Mythen, die wir jetzt mit eingepackt haben. Und ihr werdet es vielleicht schon gehört haben, heute ist es mal ein bisschen anders als sonst. Ihr seid es ja gewohnt, dass wir immer zu zweit Folgen aufnehmen. Heute sind wir im Dreiergespann, Julia, Sandra und ich. Und jeder hat ein paar Geschichten mitgebracht, die wir euch so ein bisschen hörbuchmäßig vortragen möchten. Also könnt ihr euch schön zurücklehnen, vielleicht eine Tasse Tee dazu trinken und einfach genießen und euch das alles bildlich vorstellen, was wir euch erzählen. Da ich ja schon am Sprechen bin und mich am liebsten gern selbst höre, fange ich auch gleich an mit einer mythischen Geschichte aus dem wunderschönen Unterfranken, und zwar aus der Stadt Schweinfurt. Da geht es nämlich um den Friedhof, und ich bin ein großer Fan von Stephen King und deswegen mag ich auch so Zombie-Geschichten. Also wer Friedhof der Kuscheltiere gelesen hat, der wird da vielleicht ein paar Elemente wiedererkennen. Ja, hört doch einfach mal zu, die Geschichte der auferstandenen Frau aus Schweinfurt. Dabei geht es um die Frau Susanne Alberti. Die Frau Susanne Alberti soll im Herbst 1564 wahrscheinlich in der Folge der Pest in einen Starrkrampf verfallen sein, den man für ihren Tod gehalten hatte. Tote aus vornehmen Ständen wurden damals nachts bestattet. So wurde auch die scheintote Gattin des Stadtschreibers nachts bei Fackelschein in einem Gruftgewölbe des alten Friedhofs beigesetzt. Dabei bemerkte der Totengräber am Finger der Frau einen wertvollen Ring, der seine Habgier weckte. Als sich die Leidtragenden entfernt hatten, kehrte der Totengräber mit einer Laterne nochmals in das Gruftgewölbe zurück. Er versuchte, den Ring vom Finger der vermeintlichen Leiche zu ziehen. Aber so sehr er sich auch mühte, es gelang ihm nicht. Plötzlich richtete sich die totgeglaubte Frau im Sarg auf und schaute mit großen, schreckenvollen Augen um sich. Jähes Entsetzen packte den diebischen Totengräber und eilig floh er von dem unheimlichen Ort. Die wiedererwachte Frau aber erhob sich aus dem Sarg, ergriff die Laterne, die der zu Tode erschrockene Totengräber zurückgelassen hatte, und ging damit aus dem Friedhof hinaus. Sie schritt im langen, weißen Totenhemd wie ein Gespenst durch den Steinweg, der heute übrigens als die Schultesstraße bekannt ist, die Spitalstraße und über den Marktplatz zur Hellersgasse. Hier in dem Eckhaus des Marktes und der Hellergasse war ihre Wohnung. Zitternd vor Frost kam sie hier an und zog mehrmals an der Hausglocke. Schaurig hallte der schrille Ton in der nächtlichen Stille durch das Haus. Die Magd schaute zum Fenster hinaus. »Wer ist da?«, fragte die Magd. Flehentlich bat die frierende Frau um Einlass. »Ich bin's, die Frau, öffne die Tür!« Die Magd erkannte ihre erst wenige Stunden zuvor zum Gottesacker getragene Herrin und glaubte daher, ein Gespenst zu sehen. In ihrer Angst weckte sie nun den schlafenden Herrn Alberti. »Die Frau ist unten an der Türe, ich hab sie an der Stimme erkannt.« Der Herr schüttelte ungläubig den Kopf und ließ seinen Diener hinaussehen. »Öffne mir, um Gottes Willen, ich komme um vor Kälte«, sprach die Frau. Da eilte auch der Diener rasch zum Herrn. »Es ist die Frau, ich erkenne sie an ihrer Stimme.« Der Herr aber sagte, »Ihr seid Toren und dümmer wie das Vieh. Wenn meine Pferde zum Fenster hinaussehen, würden sie gescheiter antworten als ihr.« Und plötzlich erschallte unten im Hausgang Pferdegetrappel. Die Pferde des Herrn Alberti, die dieser für seine Dienstreisen benötigte, hatten sich infolge des nächtlichen Glockenlärms im Stall losgerissen und waren in den Hausgang gelaufen. Klirrend durchstießen sie die Fensterscheiben im Erdgeschoss und streckten die Köpfe hinaus. Nun erschrak auch Herr Alberti heftig. Er schaute zum Fenster hinaus, da sah er die Pferdeköpfe und erkannte auch seine Frau, die ihn weinend anflehte, sie jetzt endlich einzulassen, da sie sonst vor Kälte umkommen müsste. Schleunigst wurde nun das Haus geöffnet und voller Freude brachte der erschrockene Gatte seine auferstandene Frau zu Bett. Sie erholte sich wieder und schenkte nicht lange danach einem Kinde das Leben. Doch, so traurig wie es ist, soll sie nach diesem grauenvollen Erlebnis nie mehr gelacht haben und bald darauf wirklich gestorben sein. Sie wurde dann neben ihrem kurz zuvor verschiedenen Kind im alten Friedhof bestattet. Ihre Gruft wurde mit dem noch erhaltenen Grabstein, zumindest 1928 noch erhalten, der ist jetzt noch ein bisschen mehr verwittert, geziert. Also dieser Grabstein zeigt wirklich eine Frau mit ihrem Kind, das sie dabei hat, und es soll wirklich auf einer wahren Geschichte beruhen, dass sie kurz zuvor ihr Kind verloren hat und danach auch selbst gestorben ist. Die Frage ist, wie viel ist wirklich daran dran, dass wirklich eine Frau für tot geglaubt wurde und begraben wurde, oder ob das einfach noch ein bisschen die Fantasie durchgegangen ist. Aber es ist tatsächlich eine Geschichte, die auch zur Osterzeit immer wieder Kindern in Schweinfurt erzählt wird.
Also ich komme ja aus der Gegend, mir wurde die Geschichte noch nie erzählt. Ich bin aber auch recht froh drum, weil die ist ja schon sehr schaurig. Ganz kurz dachte ich, endlich mal eine Mythe mit Happy End, aber dann waren am Ende doch alle tot, deswegen
richtig
gut.
Garstig. Oh ja, sie bekommt noch ein Kind. Oh, sie hat nie wieder gelacht, das Kind ist gestorben, sie ist gestorben, alle sind tot und traurig.
Gut, ja, also wir haben echt einige Geschichten dabei, die kein gutes Ende haben, aber dafür ist es ja auch kein, ja, dafür ist es halt auch eine Mythe und Sagen aus Franken. Ich habe eine Geschichte dabei, die tatsächlich gut ausgegangen ist, und zwar der Pudel am Tiergärtnertor.
Das klingt für mich nach Nürnberg.
So ist es.
Ja, das ist was für mich. Als Nürnberger, und mir sagt das jetzt gerade nichts, da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht kommt es mir dann doch noch bekannt vor.
Die Geschichte zum Pudel am Tiergärtnertor in Nürnberg soll sich Anfang des 16. Jahrhunderts zugetragen haben. Eines Nachts waren in der Bäckerei am Tiergärtnertor ein Geselle und der Lehrjunge dabei, Teig zu kneten. Als es dem Gesellen zu heiß wurde, schickte er den Lehrbuben hinaus zum Wasserholen am Brunnen. Damit er in der Nacht nicht alleine gehen musste, nahm der Lehrbub den Pudel der Bäckerei mit. Der Hund sprang dabei über den Platz am Tiergärtnertor voraus, wedelte mit dem Schwanz, war glücklich und happy. Der Lehrbub stellte den Krug unter das Brunnenrohr und als das Gefäß voll war, wollte er zurück zur Bäckerei, aber der Pudel war verschwunden. Der Junge pfiff, doch der Hund kam nicht zurück. Von Weitem hörte man nur sein Bellen, das dumpf klang, als wäre der Pudel durch das verschlossene Tiergärtnertor gelaufen. Wie der Lehrbub bemerkte, stand das Tor in dieser Nacht offen. Der Junge holte den Gesellen und gemeinsam gingen beide durch das Tor in den langen Gang hinein. Je weiter sie voranschritten, desto lauter wurde das Bellen des Hundes. Als sie das Tier schließlich fanden, war es nicht allein. Es hatte sich in die Kleidung von Anton Tetzel verbissen, der einer der reichsten und vornehmsten Ratsherren der Stadt war. Es stellte sich heraus, dass Tetzel mit dem Ansbacher Markgrafen vereinbart hatte, in der Nacht heimlich das Tiergärtnertor zu öffnen und feindliche Kriegsknechte hereinzulassen. Der Pudel war ihm nachgelaufen, als der Verräter eben von dem inneren Tor durch den finsteren Gang zum äußeren Tor schlich, um das Tor zur festgesetzten Zeit zu öffnen. So bewahrte letztendlich ein Bäckerbube und ein Pudel die Stadt Nürnberg vor einem schweren Unglück. Und Anton Tetzel kam ins Gefängnis und die Tür wurde zugemauert.
Hunde sind einfach cool. Ich stelle mir das Gleiche vor, wie mein Golden Retriever Finley genau das Gleiche macht und ganz Nürnberg vor Kriegsknechten, absolut cooles Wort, Nürnberg rettet. Sehr schöne Geschichte. Ich bin ein großer Fan von so Tiergeschichten, vor allem wenn es dann so ein schönes Happy End hat. Das wird wahrscheinlich die einzige Happy End Story heute sein. Oder Julia, hast du auch ein Happy End für uns mit dabei?
Also hallo auch nochmal von meiner Seite. Nee, Flo, ich habe tatsächlich leider heute kein Happy End für dich im Petto, zumindest nicht bei meiner ersten Sage. Das ist aber auch die kürzeste Sage oder Mythe, die ich heute mitgebracht habe. Sie ist aber auch ein bisschen spooky. Ich erzähle sie euch jetzt und dann wird mich deine Meinung interessieren oder eure Meinung interessieren, an was euch das erinnert. Weil ich hatte da wirklich, das hat in mir geklungen.
Bin gespannt.
Genau. Also die Sage heißt Der schwarze Hund auf der Geheuhöhe. Also es ist tatsächlich auch ein Wanderziel. Man kann da hinlaufen und diesen Ort live besuchen. Das ist ein damals noch bewaldeter Hügel der Frankenhöhe. Es ist sehr schön dort, die Natur. Auch sehr gut für einen Spaziergang, wenn man mal eine Pause vom Alltag braucht. Und jetzt in der kälter, dunkler werdenden Jahreszeit passt das auch richtig gut, weil die Sage ist tatsächlich auch in derselben Jahreszeit entstanden. Also vor vielen Jahren bedeckte dort auf der Hochfläche beim südlichen Ortsrand von Markt Erlbach im Landkreis Neustadt an der Eisch Bad Windsheim halt sehr viel Wald die Fläche. Und irgendwann haben die Bauern begonnen, den zu roden. Und dann wurde das umbenannt in die Geheuhöhe. Und mit dem Einbruch der kälteren Jahreszeit im Herbst wurde es da dann immer unheimlicher. Also die Äste haben geknarzt, die Schatten wurden länger. Und also in der Region hat sich abends wirklich niemand mehr gern rumgetrieben. Und in der Adventszeit, also wer dort in der Adventszeit rumgelaufen ist, der konnte manchmal die Silhouette oder die Form oder den Schatten eines schwarzen, bedrohlichen Hundes auf der Geheuhöhe beobachten. Und der tauchte meist aus dem Nichts aus, begleitete die verängstigten Wanderer, indem er abseits des Weges durchs Untergeholz gelaufen ist und verschwand dann genauso schnell, wie er gekommen ist. Eines Tages hat sich dann ein furchtloser Jäger auf die Lauer gelegt, mit dem Ziel, diesen Hund zu erschießen und dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Der Hund ist aufgetaucht, der Jäger hat gezielt, geschossen und getroffen. Aber als der Schütze dann zu der Stelle eilte, wo er den nun toten Hund vermutete, war von diesem nichts mehr zu sehen. Nicht mal Blutspuren. So, und woran erinnert euch diese Sage?
Es ist Harry Potter, Teil 3.
Also ja, also zum einen so ein bisschen Azkaban, Harry Potter-Vibes hat die Geschichte auf jeden Fall.
Und
aber,
Hounds of Baskerville.
Dankeschön. Das wollte ich nämlich auch sagen. Du Kulturkonnoisseur, Sherlock Holmes, der Hund der Baskervilles, für alle, die es kennen, hat auf jeden Fall Parallelen zu der Geschichte. In der Sage war jetzt nicht beschrieben, ob die Augen auch unheimlich geglommen haben im Dunkeln, aber ja, das war auf jeden Fall meine erste Sage. Und
meine Reaktion, wenn ich diesen Hund im Wald sehen würde:
Can I pet that dog?
Das will ich sehen, dass du da hinreist und dann auf Wanderschaft. Da musst du wahrscheinlich schauen, dass Finley dich beschützt.
Der würde auch mit dem anderen Hund spielen wollen, das ist das Problem. Der hat ja keinen Beschützerinstinkt, mein Hund. Mein Hund hat nur einen Spielinstinkt.
Oh.
Schöne Geschichte, die du da erzählt hast. Also ich fand es sehr spannend. Vor allem wirklich auch wegen der Elemente, die mich an Sherlock Holmes und auch an Harry Potter, also ich musste zuerst wirklich an den Grimm denken, also die Gestalt, die ja Sirius Black annimmt. Dann hätte ich gesagt, kommen wir doch zur nächsten Geschichte von mir. Und zwar zum Unglücksglöcklein am Oschenberg. Zur Verortung, der Oschenberg, der ist nordöstlich von Bayreuth, ungefähr eine Stunde entfernt. Und die Geschichte, die ich jetzt vortragen werde, ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, eines Geschichtensammlers aus dem 19. Jahrhundert. Regiemusik bitte. Zwischen Weihnachten und Neujahr ging einst ein alter Bauer mit mir über den Berg. Plötzlich blieb er stehen und fragte halblaut: Hören Sie das Glöcklein läuten? Da ich seine große Erregung bemerkte, erwiderte ich beruhigend: Sie täuschen sich, es ist nur ein seltsames Klingen im Sausen des Windes. Aber der alte Mann schüttelte abwehrend den Kopf und sagte: Gewiss, aber es ist nicht der Wind allein. Ich höre gut und weiß auch, was mir das Glöcklein Schlimmes zu verkünden hat. Auf meine Bitte erzählte mir der Alte noch am Abend die Geschichte des Glöckleins. Doch waren es nur Bruchstücke, und ich fragte deshalb bei den ältesten Leuten so lange, bis ich alles erfahren hatte. Der alte Mann aber starb im darauffolgenden Jahr. In grauer Vorzeit war der Oschenberg eine heidnische Kultstätte mit einem Tempel, der Gottvater Wodan geweiht war. In seiner Nähe lag der heilige Hain, zu dem unsere Vorfahren in großer Ehrfurcht walten, um von dem heilkräftigen Wasser des Weidenbrunns zu trinken und die Segnung der Priester zu empfangen. Doch sollte auch dieser Tempel dem Schicksal alles Irdischen verfallen. Denn nach der Niederwerfung der heidnischen Sachsen rückte das Heer Karl des Großen auch in den oberen Maingau. Ein Wohl gaben die drei Priester des Oschenberges, Balder, Hermut und Waldfried, ihren Tempel nicht kampflos preis, verteidigten ihr Heiligtum mit dem Schwert, fielen aber im Kampf. Was ist denn daran so lustig, Kruzifixiermoll?
Der heißt Waldfried. Und ich habe noch nie kämpfende Priester gesehen, das tut mir leid.
Ja, das sind halt so Wikingerpriester. Stell dir so heidnische Priester vor. Wie, stell dir vor, du schaust Vikings und dann so ein Priester, der dann so zwei Äxte auspackt und dann einfach auf die auf die Kämpfer von Karls
Jetzt
Groß
lachst du selber, jetzt lachst du selber.
Willkommen zurück.
Okay, Verzeihung.
Regie, Musik bitte wieder zurück. Dankeschön. Wohl gaben die drei Priester des Oschenberges Balder, Hermut und Waldfried ihren Tempel nicht kampflos preis, verteidigten ihr Heiligtum mit dem Schwert, fielen aber im Kampf. Bevor jedoch Balder verschied, rief er mit gewaltiger Stimme: Wenn je unserem heiligen Berg Christusglocken läuten, so läuten sie euch zum Fluche und zum Leid. Die Priester wurden in der Nähe von St. Johannes begraben, damit die heimlichen Anhänger des Wodan-Glaubens den Oschenberg nicht mehr besuchen sollten. Aus den erschlagenen Priestern machte freilich die Sage später drei Könige, und heute spricht man noch in St. Johannes von den drei Königsgräbern. Jedenfalls hingen in der ersten Zeit besonders die alten Leute noch am Glauben der Väter und wanderten in Vollmondnächten zum Oschenberg empor. Diese suchten die Christen zu verhindern, indem sie auf dem Oschenberg eine Holzkapelle errichteten und diese Kapelle St. Jobst weihten. Das Glöcklein der Kapelle aber wurde von Allersdorfern als Totenglöcklein verwendet, weshalb man es auch das Sorgenglöcklein nannte. Am Lichtmesstage des Jahres 1430 kamen jedoch die Hussiten und zerstörten die Kapelle. Nur das Glöcklein leistete dem Feuer Widerstand und blieb daher erhalten. Nach dem Abzug der Feinde verkaufte ein frommer Mann, dessen Haus und Gut von den Hussiten verschont geblieben war, sein Anwesen und baute von dem Erlös die Kapelle wieder auf und vertraute ihr das Glöcklein an. Er selbst lebte fortan als Einsiedler jahrelang auf dem Oschenberg in einer einfachen Holzhütte. Doch auch diese Kapelle stand nur verhältnismäßig kurze Zeit. An ihrer Stelle wurde vom Markgraf Friedrich IV. In den Jahren 1507 bis 1510 ein Minoritenkloster erbaut, das sich aber nicht einmal zwei Jahrzehnte hielt. Denn nachdem Markgraf Georg im Jahre 1528 auch in der Markgrafenschaft Bayreuth die Reformation durchführte, wurde das Kloster St. Jobst säkularisiert. Kirchengeräte und Messgewänder wurden verkauft. Als die Mönche von dann zogen, läutete das Glöcklein zum Abschied. Einsam hing in der Folgezeit im verlassenen Kloster selten nur bewegtes der Wind. Wenn es aber läutete, nahm nach der Sage in Allersdorf eine Seele Abschied vom Leben. An einem Abend des Jahres 1553 ging der Landwirt Johann Horn von Allersdorf über den Oschenberg. Er hatte sich verspätet, schritt daher zügig aufwärts und setzte sich dann bei dem Kloster zu kurzer Rast. Dichte Nebel zogen von Bayreuth den Berg empor und huschten durch das verlassene Kloster. Da teilte der Wind die Nebelmassen und Johann Horn sieht eine Volksmenge heranziehen. Langsam und lautlos bewegt er sich nach oben. An allen Gliedern zitternd starrt Johannes auf dieses Bild. Wie der Zug oben anlangt, stellen sie dicht vor Johannes drei Särge nieder, denen sogleich drei heidnische Priester entstiegen. Sieben Männer brachten ein Altar mit einer Opferflamme und bald strebt ein feiner Rauch auf und zieht über das Kloster hinweg. Nun aber verkündet der älteste Priester: Heil uns! Die Götter haben unser Flehen erhört. Zerfallen ist die Kapelle. Bald wird auch das Kloster mit dem Kirchlein in Staub zerfallen. Da erschreckt er Johannes und spricht zu ihm: Und du musst sterben. Voll Entsetzen stürzt Johannes davon, sucht Zuflucht im Kirchlein und ergreift in der Verzweiflung den Glockenstrang. Gar schaurig klingen die Glockentöne durch die finstere Nacht. Mit Bangen vernehmen sie die Bewohner von Allersdorf. Doch eilen einige beherzte Männer zum Kirchlein und finden dort Johannes bewusstlos vor dem Altar. Sonst sehen sie nichts. Als Johannes am anderen Morgen zu sich kam, schaute noch Entsetzen aus seinen Augen. Eine innere Unruhe trieb ihn aus dem Haus und ruhelos irrte er fortan durch Fluren und Wälder. Da traf er einst mit einer Abteilung fremden Kriegsvolkes zusammen. Es waren Truppen der Bundesstände, also Feinde des Markgrafen Albrecht, die von Hof kamen und nun Bayreuth belagern wollten. Sie ergriffen Johannes, damit er sie nach Bayreuth führte. Als aber Johannes mit den Feinden durch einen Wald kam, riss er sich los, floh zum Oschenberg und läutete das Glöcklein, um seine Allersdorfer vor den Feinden zu warnen. Doch die Feinde waren ihnen gefolgt, und als sie ihn nicht fanden, legten sie Feuer in das Kloster. Bald schlugen die Flammen hoch empor. Da erschien oben am Dachfenster Johannes Horn. Er rief um Hilfe, aber die Feinde verspotteten ihn. Leuchte uns nur, damit wir den Weg nicht verfehlen. Darüber erfasst namensloser Zorn seine Seele und über die Flammen hinweg dringen die Worte: Fluch und abermals Fluch über euch, ihr Mordbrenner. Ich will euch das Sorgenglöcklein läuten, zum Leide und zum Tode. Mit beiden Händen erfasste er den Glockenstrang, dann ertönte die Glocke das letzte Mal. Entsetzen ergriff alle Umstehenden, zumal zu gleicher Zeit die Mauern einstürzten und Johannes begruben. Seitdem verkündet das Glöcklein auf dem Oschenberg allen nur Leid, die es vernehmen. Also wenn ihr beim Oschenberg in der Nähe wandern seid und auf einmal hört ihr eine Glocke, viel Spaß, euch wird es wohl vielleicht nicht mehr allzu lange gut gehen. Vielleicht sollte man da einfach nicht wandern gehen.
Flo, ich finde es total interessant, dass du auch eine Sage dir ausgesucht hast, wo eine Glocke eine Rolle spielt und eine Kapelle beziehungsweise ein Kloster. Meine nächste Sage ist nämlich vom Setting her ähnlich, auch wenn es nicht ganz so brutal zugeht, ausnahmsweise mal. Also die ist nicht ganz so niederschmetternd.
Wieso niederschmetternd? Meine war cool mit Heiden hier, heidnische Götter Wodan. Weißt du, dass von Wodan Wednesday kommt, also der Mittwoch. Mittwoch ist der Tag von Wodan, ne? Fun Fact.
Das wäre dann der Wandern, nicht der Wodan. Entschuldigung, der musste sein. Du hast die Steilvorlage geliefert. Du kannst es auch rausschneiden.
Es bleibt alles drin.
Wodan oder auch Odin genannt.
Ganz genau.
Ich finde, Odin klingt schöner als Wodan.
Ja, aber...
Also ist auch bekannter.
Ist bekannt.
It is known. Genau, aber bei meiner Sage, ich weiß nicht, es gibt wahnsinnig viele Sagen, wo weiße Frauen umgehen. Ich würde behaupten, die bekannteste ist die aus dem Ebersberger Forst, was ja natürlich Bayern ist und nicht Franken, wo eine weiße Frau um eine Kapelle oder der Geist einer weißen Frau um eine Kapelle herumschwebt, läuft und eben Wanderer in Angst und Schrecken versetzt. Aber sowas Ähnliches gibt es eben auch in Franken, und zwar bei der Uhlberg-Kapelle oder auch der St. Ulrichs-Kapelle bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das ist tatsächlich auch ein Lost Place, also da kann man auch wieder hinwandern. Da stehen noch so die efeu-überwachsenen Ruinen. Also wenn ihr euch mal gruseln wollt, dann macht da auf jeden Fall eine Wanderung hin. Also es gab auch schon mehrere Polizeieinsätze, weil sich da auch Wanderer verlaufen haben in diesem Waldstück, weil das scheinbar auch recht, ja, verwirrend ist, beziehungsweise wenn es dann dunkel wird, kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen nervös wird. Auch wenn die Sage an sich nicht so einen schlimmen Ausgang hat wie deine. Also der Sage nach stand eben auf dem Ulberg früher ein Kloster, das der Ulrich von Rechenberg im Jahre 1165 nach Christus gestiftet haben soll. Dieses Hauptkloster, was da entstanden ist, wurde später in eine andere Ortschaft, nämlich nach Zimmern, verlegt. Und in Ulberg blieb dann nur das Nebenkloster. Und eines Tages, so die Sage, haben die Nonnen auf dem Ulberg eben auch Glockengeläut vernommen. Das Hauptkloster hat Sturm geläutet. Das war damals ein Zeichen, dass eben, also es sollte ein Signal sein, ein Notfallsignal, dass ein wütender Mob Bauern auf dem Weg zum Kloster war. Also in dem Fall schon auf dem Weg zum Nebenkloster. Daraufhin haben die Nonnen dann die Glocke, Glocken waren ja damals auch einiges wert, im Brunnen versenkt, alle Klosterschätze in unterirdischen Gewölben verborgen, und die Bauern kamen dann auch wenig später zum Kloster und haben es niedergebrannt. Und einige Zeit später ist dann ein Mädchen durch dieses Waldstück gelaufen und dort zwei Nonnen begegnet, die ihr eben gesagt haben, dass der Schatz der Nonnen nur von einem unschuldigen Sonntagskind gehoben oder geborgen werden darf. Und das darf aber nicht irgendein unschuldiges Sonntagskind sein, was den Schatz der Nonnen dann quasi aus dem unterirdischen Gewölbe herausholt, sondern das muss ein Sonntagskind sein, das in einer Wiege aus dem Holz einer Fichte gebettet ist. Und diese Wiege muss dort stehen, wo früher der Altar der Kirche stand. Ja.
Echt anstrengende Voraussetzungen für einen Schatz. Also
es ist ein Heiliger. Es ist ein heiliger Schatz. Was willst du da machen? Also da würde ich die Anforderungen auch hochsetzen. Und es gibt eben die Sage, dass die Äbtissin auch ab und an höchst selbst zu sehen ist, die eben als weiße Frau in der Nähe von diesen Ruinen, von dem Kloster umherwandert und eben sicherstellen will, dass kein Frevler oder Gottloser eben versucht, den Schatz an sich zu nehmen. Also, wenn ihr da jetzt eine Wanderung hinmacht, würde ich euch wärmstens empfehlen, eine Bibel mit. Nein, aber es ist schon eine sehr, sehr coole Sage. Ich würde mich da nicht trauen, nach Schätzen zu graben, selbst wenn ich wüsste, dass da eventuell Schätze vergraben sind.
Da müsste ich jetzt mal mit Freunden von mir sprechen, die ich schon seit ein paar Jahren nicht gesehen habe. Ich kenne welche, die waren mal in der Walpurgisnacht oben auf dem Ulberg.
Nein!
Doch.
Sind die wahnsinnig?
Ja, die sind wahnsinnig. Die dachten sich, geh mal hin. Also da wird auch immer behauptet, also so mittelfränkisch, jetzt wo ich Ulberg auch gehört habe, dass da auch manchmal satanische Rituale durchgeführt werden auf dem Ulberg und alles. Ja, das ist so ein richtig geheimnisvoller Ort. Und da waren auch Freunde von mir schon mal in der Nacht, soweit ich weiß. Also wenn ich das richtig im Kopf habe.
Aber die haben da natürlich nur Pausenbrot gegessen.
Ja, die wollten halt mal schauen, ob sie vielleicht hier auch ein paar Hexen und Satansanbeter finden oder eine weiße Frau, die einen christlichen Schatz vor solchen Satanisten eben beschützen möchte.
Das ist ja richtig wild.
Lass da mal hingehen.
Aber Flo, nicht, dass du hier in zwielichtiger Gesellschaft unterwegs bist und dass die dann selber irgendwelche Rituale durchgeführt haben.
Das sind Freunde von mir gewesen, frisch nach dem Abi. Das Einzige, was die da oben wahrscheinlich gemacht haben, war ein paar Flaschen Bier trinken und halt Quatsch machen.
Das glaube ich dir.
Danke. Gut, dann holen wir doch die Sandra nochmal zurück, weil die hat auch noch eine Geschichte für uns. Die Sandra hat uns jetzt eine schöne Geschichte mitgebracht. Da geht es wohl um den Höhlenpöpel von Pottenstein. Was hat es damit denn auf sich, Sandra?
Ja, das Hasenloch bei Pottenstein zieht trotz der schaurigen Sage, die sich darum rankt, immer wieder Schaulustige zu dieser kleinen Höhle in der fränkischen Schweiz. Und wie du schon gemeint hast, es geht um den Höhlenpöbel von Pottenstein. Ja, der Höhlenpöbel ist ein blutrünstiges Monster, ein Höhlengeist, der dort sein Unwesen treiben soll. Die Sage erzählt von einigen jungen Buben, die an einem Sonntag den Gottesdienst schwänzten und stattdessen lieber heimlich durch den Wald tobten. Sie entdeckten einen schneeweißen Hasen, der nicht richtig laufen konnte, da er ein verletztes Bein hatte. Die Jungen hetzten den armen Hasen aus Spaß durch den Wald, bis er sich in einer Höhle versteckte. Nur einer der Jungen traute sich, dem Hasen hinterher in die Höhle hinein. Die anderen blieben aus Furcht vor dem dunklen Eingang stehen und warteten auf ihren Kameraden. Nach einiger Zeit hörten sie einen fürchterlichen Schrei aus dem Inneren der Höhle. Und die Jungen rannten so schnell sie konnten zurück in das Dorf und alarmierten ihre Eltern. Die Väter der Jungen eilten sofort zurück zu der Höhle, wo sie den Vermissten zerfleischt am Boden auffanden. Der Legende nach hatte sich der böse Höhlenpöbel in einen Hasen verwandelt und so die Kinder angelockt. Seitdem wird die Höhle bei Pottenstein Hasenhöhle genannt.
Ich habe so einen richtig dummen Vergleich. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Ritter der Kokosnuss von Monty Python gesehen hast.
Ja.
Da gibt es nämlich den Rabbit of Cabernock. Das ist so ein kleiner Mörderhase. Sorry, dass ich da direkt dran denken muss, wie da diese Ritter kommen und von diesem Todeshasen angesprungen werden. Aber heftige Geschichte. Also, ich meine, da ist es jetzt, bei dem einen ist es halt eine britische Komödie aus den 70ern, 80ern. Bin mir nicht ganz sicher. Redaktion sagt 70er. Und beim anderen ist es halt eine Horrorgeschichte aus der fränkischen Schweiz. Aber es war trotzdem das Erste, woran ich denken musste.
Ich finde es total interessant, dass es oft um Tiere geht, also um Tiergestalten. Und auch immer so eine Lehre so ein bisschen dahinter ist. Und ich finde, das merkt man bei dieser Geschichte besonders gut, weil letztendlich die Kinder aus Spaß ein verletztes Tier geärgert haben, in Anführungszeichen. Und ich setze mich persönlich ja auch sehr intensiv für Tierschutz ein. Und ich kann das schon nachvollziehen, warum vielleicht Eltern ihren Kindern so eine Geschichte erzählen, um ihnen Angst zu machen und vielleicht so eine Lehre draus zu ziehen, ey, das sollte man nicht machen. Das ist vielleicht der falsche Weg, aber...
Kein Kind zerfleischen, das würdest du jetzt nicht machen, oder? Das wäre ein Schritt zu weit.
Kommt auf die Verletzung an, viel Spaß. Ja, also ich finde es einfach total interessant, dass da immer so eine Lehre dabei ist oder eine Quintessenz an Wahrheit. Und klar ist das eine Sage, eine Mythe, was über Generationen hinweg irgendwie so erzählt wurde und ja, vielleicht auch hier und da das andere hinzugedichtet wurde, aber ja, hängen bleibt bei den Leuten aus der Region.
Ja, kann es mir gut vorstellen. Also Pottenstein ist eh sehr schön und ich glaube, da gibt es eh sehr viele Geschichten um die ganzen Höhlen drumherum, auch die Teufelshöhle und allen möglichen. Da gibt es bestimmt noch einige spannende Geschichten, die wir vielleicht irgendwann mal auspacken können.
Also ich würde super gern mal zu dem Hasen in die Höhle rein.
Aber das den halt nicht ärgern, ne? Weil sonst...
Nee, würde ich auch nicht, aber ich glaube, ich würde vielleicht auch ein Geschenk bekommen oder so.
So eine Karotte, hier. Ja. Gratulation. Gut, dann kommt nochmal die Julia ein letztes Mal zurück vor One Story. Die es, glaube ich, auch ein bisschen tierisch in sich hat.
Also ich muss jetzt nochmal wegen dem Höhlenpöpel einhaken, weil es war ja gar kein richtiger Hase. Es hat ja nur so getan, als wäre es ein Hase. Also ich verstehe das mit der Quintessenz, aber ich würde da nicht in die Höhle wollen. Weil wie stellt man sich so einen Pöpel dann vor, wenn es ein Gestaltwandler ist und der dann seine wahre Gestalt offenbart? Ich glaube, das sieht nicht so schön aus. Ich glaube, der ist, wenn das, also...
Aber kann ja trotzdem nett sein, wenn man nett zu ihm ist. Shrek sieht ja auch nicht sonderlich schön aus, ist aber ein guter Kerl.
Vergleichst du jetzt wirklich allen Ernstes einen Grumpy Ogre in seiner Midlife-Crisis, in seinem Sumpf mit einem Höhlenpöbel, der Kinder frisst? Pöbel, Verzeihung, mit einem Höhlenpöbel, der Kinder frisst?
Vielleicht mache ich das, aber vielleicht ist das auch ein guter Grund, zur nächsten Geschichte schnell zu kommen.
Ja, aber die Erziehungsmethoden, die müssen wir auch nochmal reden, ne? Kindern Angst machen, das ist in Ordnung.
Ich sag nur Strubbelpeter.
Meine nächste und letzte Geschichte, die ist tatsächlich auch wieder, ich sehe Parallelen. Es gibt darin auch zerfleischte Kinder.
Es ist halt so ein typisches Narrativ halt, ne? Ein Stilmittel.
Und es gibt auch wieder wilde Tiere, wobei ich sagen würde, dass meine Sagengestalt noch ein bisschen blutrünstiger ist als der Hase. Ich weiß, das ist hier kein Überbietungswettbewerb, aber
Tatsächlich ist diese Begebenheit oder diese Sage basiert auf realen Fakten. Das damalige Geschehen ist ziemlich gut dokumentiert. Das kann man in Archiven nachlesen, überwiegend Ansbach und Nürnberg. Denn es geht um die Sage, den Wolf oder auch Werwolf von Ansbach genannt, der im Jahre 1685 sein Unwesen getrieben hat. Am 29. Juli ist die 30-jährige Tochter des Maurers von Höfstetten, so das Archiv, auf die Felder hinausgegangen und wollte Ernte einholen. Laut den Dokumenten hat man dann Leichenteile von ihr gefunden. Allerdings gibt es keine Nachweise über ihre Beisetzung, was auch ganz spannend ist. Auf jeden Fall war das nicht das erste Opfer des Werwolfs. Ich zitiere einfach mal aus einem Dokument. Es war im Juli dieses Jahres, als der Knabe Michael Zehntner, ein Wirtssohn aus Rutzendorf im Alter von 10,5 Jahren, auf dem Leitwasen bei Lindach die Pferde hütete. Da fiel ihm plötzlich ein Wolf an, zerriss ihn und fraß ihn halb auf. Dann verschwand er wieder. Ja. Insgesamt hat das besagte Tier wohl 3 Kinder getötet und mehrere Frauen attackiert. Also es gibt sehr viele dokumentierte Nachweise von toten, zerstückelten Personen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da auch vieles diesem Wolf oder Werwolf so ein bisschen in die Schuhe geschoben worden ist. Auf jeden Fall war es dann eben so, dass aufgrund dieser Zwischenfälle die Bewohner der umliegenden Dörfer so sehr in Panik geraten sind, dass sie tagsüber eben nicht mal mehr raus auf die Felder gehen wollten, um die Ernte einzuholen. Dann gab es allerlei Bestrebungen, wie man den Wolf denn zur Strecke bringen könnte. Letzten Endes ist er aber am 9. Oktober 1685 von selbst in einen gemauerten Brunnen gestürzt. Auf der Jagd nach einem Gockel. Der Brunnen war in Neuses. Und die wildgeborenen Bauern, als sie das mitbekommen haben, dass da der Wolf in den Brunnen gestürzt ist, haben dann das Raubtier sehr, man könnte sagen, alttestamentarisch erlegt. Sie haben ihn gesteinigt, zu Tode gesteinigt. Jetzt wird's aber richtig gruselig. Am Tag darauf wurde der Kadaver des Wolfes nach Ansbach gebracht. Da hat man dann einen Schnellgalgen errichtet auf dem Windmühlberg und hat das bereits tote Tier aufgehängt. Ihm wurde die Schnauze abgehackt, eine Gesichtsmaske vorgebunden, eine Perücke aufgesetzt und Kleidung angezogen. Also das war dann wirklich, die haben ihn quasi vermenschlicht. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum? Offenbar haben sich die Einwohner die Aggressivität des Tieres, was ja normalerweise eher auch auf andere Tiere Jagd macht, eben damit erklärt, dass da in dem Tier der Geist des zuvor verstorbenen, äußerst verrufenen Bürgermeisters Michael Leicht gefahren war. Also, dass der Wolf besessen war von einem menschlichen Geist. Der hat nämlich während seiner Amtszeit gröbste Veruntreuungen begangen, also Gelder veruntreut, und ist eben gestorben, bevor ihm irdische Gerechtigkeit widerfahren konnte. Ja, und sie haben dann auch Gedichte über diesen Werwolf verfasst. Da muss ich jetzt auch kurz was vorlesen. Ich Wolf, ein grimmig Tier und Fresser vieler Kinder, die ich weit mehr geacht als fette Schaf und Rinder. Ein Hahn, der bracht mich um, ein Bronnen war mein Tod. Nun häng am Galgen ich, zu aller Leute Spott. Ja, das reicht eigentlich schon, um euch einen Eindruck zu vermitteln. Das geht dann noch viel weiter, das Gedicht. Aber ja, die Ansbacher selber haben dann nach dieser Geschichte, also nachdem sie diesen Wolf am Galgen aufgehängt haben, eben den Spitznamen Wolfshenker bekommen. Also so wie die Bamberger damals mal Zwiebeltreter genannt wurden, hat man die Ansbacher dann per se die Wolfshenker genannt. Ist gruselig, oder?
Das ist eine krasse Geschichte. Also vor allem dann dieser Twist mit dem Geist, der ja in den Wolf gefahren sein soll. Auf was für Ideen die Leute kommen, ey. Das ist verrückt.
Naja, damals hat man ja versucht, alle möglichen seltsamen Vorkommnisse sich zu erklären. Und der Wolf war damals, in Zeiten von Kriegen, haben die auch häufig Leichen gefressen, die auf Schlachtfeldern rumlagen. Und dann war da nicht mehr so viel, also dann war man ziemlich schnell bei der Annahme, dass Wölfe mit dem Teufel im Bunde stehen und böse sind. Und dann ist das, ja, alles natürlich sehr, ich will jetzt nicht sagen dramatisiert worden, aber
ja, gute Geschichte daraus gemacht haben die Ansbacher. Aus so einem Wolf, der ein paar Menschen tötet, haben sie auf jeden Fall viel rausgeholt. Falls alle toten Kinder überhaupt auf den Wolf zurückzuführen sind. Vielleicht war es ja nur ein Kind und dann dachte sich jemand, hey, praktisch, um irgendwelche Kinder loszuwerden, schiebt man es dem Wolf in die Schuhe. Unsere Forensik war ja damals noch nicht so weit, dass man sagen konnte, ja, da hat sich jetzt ein Mensch daran gemacht, das Kind auseinanderzureißen.
Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass damals die Wölfe gerade in den Herbst-Wintermonaten ja auch immer weniger zu fressen gefunden haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es früher auch wirklich sehr, sehr viele Wölfe gab und halt, also im Vergleich zu heute logischerweise, heute ist es ja wirklich sehr wenig, aber dass sie da auch mal Menschen angefallen haben, wenn sie nichts zu fressen hatten, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wirklich diese Mystifizierung mit dem Werwolf, das finde ich halt das Spannende und dass das halt alles auch dokumentarisch belegt ist bei dieser Sage. Also es ist halt wirklich, ja.
Heftig. Ja, da hatten wir jetzt wieder einiges für euch mit dabei, jetzt in unserer zweiten Mythenfolge. Falls ihr Lust auf weitere Mythen habt und Sagengeschichten aus dem Frankenland, dann hört doch in unsere erste Mythenfolge rein, die ihr auch bei Spotify und allen anderen Podcast-Anbietern finden könnt.
Die ist auch nicht ganz so gruselig, muss man sagen. Also wir hatten jetzt in der Folge wirklich viele Sagen und Mythen, die eher in Richtung Herbst, Winter, Halloween, so den Gruselfaktor hatten, ja.
Ja, falls ihr noch Mythen und Sagen kennt, die man unbedingt noch erzählen muss und die jetzt bei den ersten und zweiten Folge von uns nicht dabei waren, dann schreibt sie uns doch gerne an typo@infranken.de und dann kommt sie vielleicht in den dritten Teil von Mythen und Sagen von Franken erleben.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Tschüss!